Hi in die Runde, wir sind's wieder, Serkan und Marian von Horrorherz und wir begrüßen euch zur Folge 30. Und wie ihr ja wisst, jede fünfte Folge haben wir ein Format ins Leben gerufen, Original versus Remake. Heute widmen wir uns einen ganz speziellen Film. Unseren ersten Video Nasty, unseren ersten Exploitation-Film und vielleicht der berüchtigste dieser Art. Und zwar geht's heute um den Film Blood Angel, Day of the Woman, I Spit in Your Grave oder wie wir ihn hier kennen, Ich spuck auf dein Grab. Remake versus Original 1978 versus 2010 und wir wünschen euch beim Zuhören jetzt viel Spaß.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Serkan, mein Bester, wie geht's? Wie steht's?
Hey, herzlich willkommen alle zurück. Danke, Marian, für dein nettes Intro.
Gerne, gerne. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ja, wir sind jetzt nämlich besonders freundlich, weil heute müssen wir schon mal uns seelisch drauf vorbereiten. Heute wird's nasty.
Heute wird's richtig nasty mit unserem ersten Video nasty. Heute geht's nämlich, wie ich schon announced habe, um Ich spuck auf dein Grab, Original versus Remake. Und das ist natürlich ein absolut spezieller Film, sehr kontrovers, hat eine lange Geschichte, hat einen großen Kultstatus, hat eine komplexe Indizierungsgeschichte in Deutschland und auf der Welt. Und heute werden wir ein bisschen darüber sprechen, werden dann auf den Film eingehen. Trigger Warning, Leute, ne, es geht hier um einen der berüchtigsten Rape and Revenge Filme. Also wer generell mit dem Thema nicht so gut umgehen kann, ja, schaltet jetzt weg und hört euch mal unsere anderen Folgen an. Scream 7 zum Beispiel von letzter Woche oder von vor zwei Wochen. Super spannend, super frisch. Aber wie gesagt, das ist damit jetzt ausgesprochen, dass diese Folge vielleicht das ein oder andere Gemüt härter treffen könnte als sonst.
Ja, danke für den Disclaimer. Ich glaube, der war an dieser Stelle wichtig. Gerade nach aktuell dem Weltfrauentag kommen wir mit einem so wunderschönen Thema hier und präsentieren euch einen der berüchtigsten, wie du schon gesagt hast, Exploitation-Films, die es so gibt. Ja, da gibt's ja so einige auch, ne? Also ich weiß nicht, ob du, ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet, kennst du die Grindhouse Database?
Die hast du mir gezeigt von vor 2-3 Jahren circa.
Genau, ne? Und also falls ihr das draußen noch nicht kennt, da könnt ihr auch mal reingucken, weil heute geht es ja um OG vs. Remake. Wir wollen nicht zu lange darüber reden, aber im Grunde genommen gibt es noch unter diesen Subgenre dann letztendlich auch noch so Genres, also wirklich extrem. Und hier, den kann man so, den Titel, den wir uns heute vorgenommen haben, Ich spucke auf dein Grab, kann man so unter Schocksploitation-Movies abstempeln, weil hier geht's vorrangig um den Faktor Schock. Also ein paar Filme kennt man da ja. Welche kennst du denn vielleicht, die noch so gerade so in den 70er, frühen 80er die Schocker-Videotapes waren?
Also da fallen mir direkt zwei ein. The Last House on the Left von Wes Craven. Mir fällt direkt ein Cannibal Holocaust, Straw Dogs. Dann haben wir die ganzen China-Filme.
Faces of Death.
Ja, Faces of Death. Dann fallen mir noch ad hoc so die ganzen China-Filme ein. Ne?
Man Behind the Sun. Beispiel. Genau, richtig.
Philosophy of a Knife. Aber ich weiß nicht, ob man die in diese Schockploitation-Ecke mitschieben weil es ja wieder was ganz anderes ist.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, wenn ihr euch die Seite wirklich mal anguckt, es geht so tief in down the rabbit hole, so, weißt du, es gibt so viel Sub-Sub-Genres noch und unter Schocksploitation zählt man halt auch so Nazi-Ploitation, Rape-and-Revenge-Filme halt, über die wir heute besonders sprechen. Und deswegen passt auch Man Behind the Sun und so ganz gut da rein. Oder auch Ilsa, The She-Wolf of the SS. Ja, das sind schon Titel, die sind auch alleine denn. Ich meine, die Titel sind auch so geil immer wieder, ne? Da gibt es eine Menge zu entdecken und ich finde es sowieso spannend, weil für jede dieser kleinen Mini-Universen des Genres gibt es auch immer eine Fanbase. Irgendein Forum, irgendwo tief im Netz.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dadurch, dass der Film, also wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, aber dadurch, dass der Film vor 50 Jahren so hart durch die Indizierung gewischt wurde und mit Schnittfassungen, die um 16 Minuten für eine FSK geschnitten wurden, die an der Spio vorbeigingen, mit 4 Minuten nur in Anführungsstrichen geeditet wurden. Ich glaube, dadurch ist so ein extrem krasser Kultstatus draus geworden, vor allem bei den älteren Generation Sammlern, so 70er, 80er, 90er. Weil natürlich damals ging es natürlich darum, wir wollen hier alles uncut haben, wir wollen illegales Material bei uns haben, also illegal, es wurde indiziert, ne, wie ich jetzt hier um Gottes Willen nicht von illegalen Handlungen im Film oder sowas, ne, sondern du weißt, was ich meine. Und ich glaube, es ist einfach dieser krasse Kultstatus entstanden, was den Film heute halt auch diesen Status halt auch wirklich, ja, dieser Film noch mit sich bringt. So, wie siehst du das?
Ja, klar, das hat es ja überhaupt ausgemacht, ne? Also, was, wenn ich hier von Schocksploitation spreche, also wie shocking kann das heute noch sein? Also schalte die Nachrichten ein, die sind schon schockierend genug. Und wir sind ja auch in der Zeit aufgewachsen, denn mit dem neuen Internet und Seiten wie rotten.com, ich weiß nicht mal, ob es sie überhaupt noch gibt, oder orgisch.com und weiß ich, wie die Dinger hießen, wo man da irgendwelche hochgeladenen Snuff-Shit oder so sehen konnte. Das war ja mehr so eine Mutprobe. Dagegen kommen ja die gar nicht mehr an. Das ist ja ein Witz dagegen, ne? Also muss man ganz klar sagen.
Ja, ich glaube auch, dass die Welt und heute auch vor allem das Social Media da schon extrem abgestumpft ist, ne? Aber bevor wir in das nächste Rabbit Hole gehen, was das angeht, würde ich mal sagen, ich habe mir so ein paar, was ich halt sehr spannend und interessant an dem Film finde, ist eher so auch die Entstehung und die Kontroversen um den Film. Und auch Regisseure wie Wes Craven und Tarantino, die sich halt hinter diesen Film stellen, aus 1978 von Miyazaki. Es war ja so, dass der Film, also er hat wohl, Miyazaki ist ein Israeli, der ist dann irgendwann nach New York geflogen und hat laut seiner Aussage einer Frau geholfen, die er gefunden hat am Straßenrand, die gegraped wurde. Und die Art und Weise, wie Polizei und Krankenhauspersonal hier reagiert haben, haben ihn so dermaßen erschüttert, dass er daraus halt diese Geschichte entwickelt hat. Und dann an der Stelle natürlich auch ein bisschen so, ich habe ein Interview mit ihm gesehen, auch so Traumabearbeitung stattgefunden hat. So. Der Film gilt als klassisches Beispiel des Rape-and-Revenge-Subgenres, bei dem das Opfer halt später dann brutal Vergeltung übt, ja. Und die berüchtigte Grape-Szene dauert hier im 78er über 25 Minuten. Ja, ungewöhnlich lang für einen Spielfilm und einer der Hauptgründe für die Kontroversen. Der Film spaltete Kritiker extrem. Die einen bezeichneten ihn als frauenfeindliche Gewaltfantasie und andere interpretierten ihn als radikal-feministischen Rachefilm, weil die Hauptfigur halt ihre Täter selbst bestraft auf einer sehr auch krassen Art und Weise. Und Kritiker warfen zudem dem Film vor, dass die Gewalt zu zelebrieren, statt sie halt nur zu zeigen. Und Roger Ebert schrieb damals einen der berüchtigsten Verrisse der Filmgeschichte und nannte ihn einen der abscheulichsten Filme, die er je gesehen hat, hat dem Original und dem Remake jeweils 0 Punkte gegeben.
Oh, okay.
Die Hauptdarstellerin Camille Keaton wurde gecastet von Miyazaki, musste viele Szenen unter extremen Bedingungen drehen, oft im kalten Wasser oder auch nackt im Wald. Und ja, wegen der Brutalität des Films glaubten viele, viele Zuschauer, dass die Szenen nicht gespielt waren, weshalb Regisseur Zarki später teilweise öffentlich erklären musste, dass niemand beim Dreh verletzt wurde. Der Film wurde mit einem sehr kleinen Budget gedreht und ist technisch relativ simpel inszeniert, was natürlich auch nochmal ja, dieses realistische, dokumentarische, diesen unangenehmen Eindruck nochmal sehr, sehr verstärkt auf der Seite. Nach dem Film tatsächlich haben Camille Keaton und Mary Zarkey, der Regisseur und die Hauptdarstellerin, auch geheiratet, haben zwei Kinder bekommen, sich aber kurze Zeit später auch wieder getrennt, sind laut eigenen Aussagen heute auch aber noch immer sehr gut befreundet miteinander. Weltweite Verbote und Zensur zum Film. Ja, der Film, wen überrascht's, war in den 80ern einer der meist verbotenen Horrorfilme überhaupt. Unter anderem ist er verboten worden in England, in Irland, in Norwegen, Island, Kanada, Australien, Westdeutschland. Er gilt als der berüchtigste Video-Nasty in England, also quasi Filme, die unter dem Obscene Publications Act strafrechtlich verfolgt werden konnten. Erst 2001 erschien eine stark gekürzte Version mit Freigabe, wobei mehrere Minuten entfernt wurden. Und in Deutschland gibt es hier auch eine krasse Historie der Indizierung, was diesen Film angeht. Die erste Indizierung ist im Jahr 1983 erfolgt, die deutsche VHS. 87 hat dann die Beschlagnahmung nach Paragraf 131 Gewaltdarstellung gefolgt. 1988 kam dann der Einziehungsbeschluss und weitere Verbote. Und in den folgenden Jahren gab es immer wieder neue Indizierungen verschiedener Fassungen, weil man natürlich immer wieder versucht hat, diesen Film dann auch für die breite Masse zu veröffentlichen in den Videotheken etc. Der Film galt daher lange als klassisches Beispiel für beschlagnahmte Filme. 2020 wurde die Beschlagnahmung schließlich aufgehoben. Und 2021 erhielt der Film nach Neuprüfung erstmals eine FSK-Freigabe, keine Jugendfreigabe und durfte damit offiziell in Deutschland verkauft werden. Und somit endete eine über 30 Jahre lange Verbotsgeschichte zu Ich spuck auf dein Grab.
Ja, crazy.
Hat das also, den Kultstatus eher gut getan, deiner Meinung nach?
Ja, definitiv. Klar, ne? Also heute reden wir ja von Aufmerksamkeitsökonomie, dass man halt eben ne, irgendwas in den Äther bläst über Twitter oder weiß ich was, irgendein hartes Statement, um erstmal, auch wenn es falsch ist, all eyes on me, damit man dann über irgendein Thema überhaupt erstmal sprechen kann. Und so waren damals die Mittel halt von Independent-Filmer vor allem durch den Momentum-Schock halt, ne? Einfach erstmal, ich glaube auch, soweit ich mich erinnern kann, hat Amir Sarki selber auch mal in einem Interview gesagt, er wollte auch den schockierendsten, härtesten Film aller Zeiten machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ihm auch zu der Zeit zumindest gelungen, denn wir haben ihn, also ich habe ihn jetzt nochmal und du ja auch nochmal angeguckt und ich muss auch sagen, der ist schon von der, besonders von der sexuellen Härte, also was da passiert. Ich meine, guckt man vielleicht auch heute mit einem erwachsenen Auge drauf, ist das schon krass hart. Aber weil du vorhin gesagt hast, ja, manche halten ihn für feministischen Film oder so. Also das würde ich jetzt nicht sagen, ja, als ich den gestern nochmal gesehen habe, weil es sind ja, wie gesagt, Exploitation-Filme und Exploitation heißt ja eigentlich nichts anderes als eben die Ausschlachtung, die Ausbeutung von einem Thema. Und das hat man halt vorrangig genutzt, um etwas, was medial irgendwie besprochen ist oder was Menschen halt generell Angst und Schrecken einjagt, zu nehmen, um dann halt einen Grund zu haben, einen Film zu drehen. Und ich glaube, das ist auch genau hier der Fall.
Voll, voll. Also wir haben ja auch Regisseure, die den Film auch in Schutz nehmen. Einerseits Wes Craven, der argumentierte, dass solche Filme Gewalt bewusst unangenehm darstellen, damit sie abschreckend wirken. Wir haben ja auch einen Quentin Tarantino, der ja den Film auch als einer der berüchtigsten Exploitation-Filme ansieht, die ihn auch stark beeinflusst haben in seinem weiteren Werdegang. Und Tarantino verteidigt ihn auch oft als Teil der amerikanischen Grindhouse-Kultur der 70er. Mhm. Wir haben hier Abel Ferrara, die ihn nicht kennen, der hat zum Beispiel The Driller Killer oder Bad Lieutenant gedreht. Abel Ferrara sah darin eine extreme Form auch vom Genre-Realismus, die halt auch bewusst provozieren soll. Und viele Filmhistoriker argumentieren heute tatsächlich auch, dass der Film eher ein Beispiel für radikale Exploitation-Kunst sei als reine Gewaltpornografie. Was auch noch spannend war, war hier der Untergrundhandel mit verbotenen VHS-Bootlegs. In den 80ern und 90ern wurde der Film in Deutschland zu einem echten Sammlermythos. Warum? Weil er offiziell nicht verkauft werden durfte, weil Videotheken ihn aus dem Sortiment nehmen mussten. Besitz war zwar erlaubt, Verkauf und Verbreitung aber strafbar. Und das führte eben zu einer einzigartigen Szene, die da auch mit entstanden ist, die Bootleg-Kultur. Fans tauschten Kopien aus über Flohmärkte, Videobörsen, Posthandel. Ich kann mich daran erinnern, wir haben unsere vorletzte oder unsere letzte Original vs. Remake-Folge zu Dawn of the Dead mit meinem Freund Daniel Hirn besprochen. Und der hat mir damals noch erzählt, wie der damals für 200 Mark auf einer Filmbörse under the counter quasi Uncut Dawn of the Dead sich gekauft hat, sich erworben hat für ihn. So war das hier auch. Eine seltene VHS-Version kostete damals 200 bis 400 Mark und heute zahlen Sammler teilweise noch mehr für die Originale der 80er-Kassetten. Vor allem für die Versionen aus Österreich und aus den Niederlanden, weil aus diesen Versionen halt auch die Bootlegs entstanden sind. Das heißt quasi, man hat diese Uncut-Dinger aus Österreich oder aus den Niederlanden bekommen, hat die dann kopiert. Und irgendwann wurde das Tape so krass kopiert, dass man halt überhaupt auch nichts mehr erkannt hat auf dem Tape. Ne? Nur gekrissel, 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 gekrissel. Ne? Aber dadurch kam es halt zu diesem Kultstatus. Ja? Durch das Verbot bekam der Film genau das, was Zensur oft erzeugt. Mythos, Sammlerwert und Underground-Ruf. Underground-Ruf. Ja. Ne? Und und das ist natürlich dann auch eine Sache, die, wo ich auch viele verstehen kann. Also wenn ich jetzt Daniel Hirn fragen würde, ey, erzähl mir doch mal was über I Spit in Your Grave von Mary Zarkey, würde mir er auch bestimmt erstmal was über seine wahrscheinlich 10 Tapes erzählen, die er hat mit ultra seltenem oder mit übertrieben krassen Sammlerstatus.
Ja. Also erstmal, das ist ja genau das, was es ja ganz ausgemacht hat. Dann kommt nochmal hinzu, alleine dieser reißerische Titel, ich spuck auf dein Grab. Also komm mal, es ist verboten und dann heißt der Titel auch noch, I spit on your grave, ich spuck auf dein Grab. Das hat, ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke mal, der Titel alleine, der hat es auch schon ausgemacht. Der ist einfach weise gewählt worden, weil der war eben auch schon alleine schockierend, ohne dass du das Tape gesehen hast.
So, der eigentliche Titel ist Day of the Woman, aber war nicht provokant genug. Ne?
Just Marketing, another day of a woman.
So, weißt du, so Marketinggründe haben gewählt, dass der Film I Spit in Your Grave heißt.
Sehr weise, sehr weise.
Nicht Day of the Woman oder Blood Angel. Ich habe oben ein Mediabook. Das mit einem der vielen deutschen VHS-Covers drauf, mit Blood Angel. Und wir wissen ja, dass desto verrückter das VHS-Cover war und desto verrückter der Titel war, desto begehrter war es, sich diesen Film zu kaufen oder auszuleihen in der Videothek. Und und Blood Angel, diese VHS-Version, die ich habe, ist ein perfektes Beispiel dafür, weil das Cover ist echt super crazy, hat gar nichts mit dem Film zu tun.
Ist gemalt, ne? So
wie ist gemalt, ja.
Geil, geil.
Ist gemalt, poste ich mal bei Instagram, bei Horrorherz, kannst du ja mal in die Story hochladen.
Ja, gerne.
Das Cover. Ganz spannender Film.
Ja.
Beziehungsweise ganz spannende Covergeschichte.
Ja, also und vor allem auch Entstehungsgeschichte, beziehungsweise die Geschichte, die du gerade so schön erklärt hast, welchen Weg oder welche Hürden dieser Film nehmen musste, bis er 2021 erstmal überhaupt hier wieder im deutschsprachigen Raum so ein Release bekommen hat, beziehungsweise nicht deutschsprachigen Raum, ich glaube ja nur in Deutschland, ne? Österreich und Schweiz war es da ja nochmal ausgeklammert, aber dieses Tape von Tape immer zu überspielen, so, ne? So war auch mein erste Begegnung mit Tanz der Teufel, alleine auch da wieder der Titel, hey, kennst du Tanz der Teufel schon? Und dann kriegst du so ein schmieriges Tape in dieser quietschenden VHS-Hülle. Kennst du die, wenn du diese aufgemacht hast? So. Ja, und dann selber noch mit so einem Edding raufgeschrieben, so mit so einem Marker, Tanz der Teufel. Und dann habe ich das halt in Schwarz-Weiß eigentlich nur noch gesehen. Ne? Also so grislig und Schwarz-Weiß. Ja. Das war meine erste Begegnung mit Tanz der Teufel, ja.
Kommen wir kurz auf ein paar Trivia-Facts zum Remake zu sprechen. Aus dem Jahr 2010. Wir lernen Sarah Butler kennen, die Jennifer Hills spielt. Ja, auch eine echte Leidensgeschichte für sie, was diesen Dreh anging. Sie brauchte erstmal richtig krass Überzeugungskraft von ihrem Agenten, diesen Film anzunehmen, den zu machen. Sie wurde gekriegt mit der Personifizierung einer fucking Badass, indem sie halt auf äußerst brutale und kreative Art und Weise Rache nimmt an ihren Grapern zum Ende des Films. Aber auch sie ist tatsächlich, musste in extremsten Bedingungen ausgesetzt werden, ist mehrere Male zusammengebrochen, weil sie hat lange Zeit bei Temperaturen knapp über Null im Schlamm, im Wald, im Wasser nackt liegen gelegen hat. Und auch viel improvisiert wurde hier von den Schauspielern, die ja auch absichtlich als äußerst unsympathisch dargestellt werden sollten, damit man eben noch mehr die Rache genießen kann zum Ende des Films oder das letzte Viertel, ja. Mhm. Die Rache im Remake ist natürlich auch an der Stelle deutlich brutaler als im Original. Wir haben hier chemische Verätzungen, wir haben hier eine Schrotflinte mit Seilzugfalle und so weiter und so fort. Budget war tatsächlich sehr klein, rund 2 Millionen Dollar. Lustiger Fun Fact, 2 Millionen Dollar ist einfach mal ein großes Budget in Deutschland. Als Vergleich, ein Tatort kostet ungefähr 1,3, 1,4 Millionen Dollar bzw. Euro. Dementsprechend 2 Millionen Dollar Low Budget in den USA ist an den Kassen gefloppt. So, ich glaube so 1,2 oder eingespielt oder sowas.
Ja, das ist dann weltweit, genau. Domestic Sales oder Box Office war dann wohl 93.051 Dollar, um ganz genau zu sein. Und das ist echt wirklich mega mickrig.
Das ist wirklich mickrig. Aber wie willst du so einen Film auch vermarkten? Ich glaube, der Film hat dann auch diesen Kultstatus entwickelt, auch nachdem er gedreht wurde.
Wenn geht ich auch nicht. Angucke. Sorry, wenn ich nur so reingrätsche, geht auch nicht, weil der Erfolg von Ich spucke auf dein Grab ist halt eben der Videohype und das kriegst du nicht mehr hin. Das ist kein Kinofilm.
Wobei ich sagen muss, dass der Mediabook-Hype um Ich spucke auf dein Grab, das Remake, auch sehr, sehr hoch ist. Also es gab dann Teil 1, es gab Teil 2, es gab Teil 3 und es gab dann Teil 4, Déjà-vu. Den zweiten Teil habe ich noch geguckt, der war nochmal 10-mal brutaler als der erste Teil, aber nicht, wenn es um die Grape-Szenen geht, sondern wenn es um die Rache-Szenen geht. Und wenn ich jetzt bei den diversen Gruppen mal surfe bei Facebook, wo ich auch meine Filme herbekomme, meine Mediabooks herbekomme, du ja auch, dann sehe ich auch schon mal gerne, dass die Mediabook Collection, die Trilogie zum Beispiel, ja auch mal für 100 bis 200 Euro oder vielleicht auch mehr weggeht. Wenn du eine Schnapszahl hast, kannst du nochmal 100 Euro raufpacken. Also ich glaube, das ist dann der Markt, der bewusst erschlossen wird von den Produzenten im Nachhinein halt. Wie schon erwähnt, hat der Film, das Remake, dann auch ein neues Franchise ausgelöst, also eine neue Filmreihe, in dem dann halt 2013 I Spit in Your Grave 2 gekommen ist, 2015 I Spit in Your Grave 3, Vengeance is Mine, und ich glaube ein paar Jahre später kam dann I Spit in Your Grave Déjà-vu. Ich habe, wie gesagt, nur den zweiten Teil gesehen, 3 und 4 habe ich nicht gesehen, habe aber tatsächlich auch nichts Gutes von gehört. Hast du welche gesehen aus der Reihe dann?
Also ich habe tatsächlich jetzt im Zuge der Recherche und Film gucken und so überhaupt gepeilt, dass es 3 und 4 gibt. Ich wusste das nicht mal. Ey. Ja. Ich habe den zweiten, dass da nochmal ein Sequel zu gab, das weiß ich. Mhm. Den habe ich aber nie gesehen. Ja, weil ich dachte, was soll ich jetzt noch erwarten?
Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe den Film dann auch irgendwann geguckt, mit einem Kumpel, und es war so
Wayne.
Es war so, okay, ich habe jetzt nichts davon, weil der ganze Mythos um dieses Subgenre halt auch schon wieder weg ist, ne? Weißt du, was ich meine? Natürlich. Also das war also
Teil mehr
Original
drauf.
Und Remake, das war dann so, wow, shit, man. Aber dann wiederholt sich's halt und wird irgendwie immer extremer und härter, und damit kann ich ja eh auch überhaupt nichts anfangen, ne? Also ich bin nicht der Typ, der es extremer und härter braucht. Im Gegenteil, kann für mich auch gerne mal eine längere Einstellung mit länger intellektuellen Dialogen verbunden sein.
Ist, glaube ich, auch so ein im Zuge des Älterwerden, so finde ich, so ein bisschen, war. Ich glaube, wenn man jugendlich ist, so, dann ist es halt so wie so eine Mutprobe, oder
ja,
was heißt
total.
Mutprobe, aber so, man schaukelt sich halt so hoch, und aber dieses ganze, ich stimme dir voll zu, man, dieses ganze Torture-Porn-Zeug und dann sich daran aufgeilen, wie krass ultra brutal es ist, und dann wurden die Fingernägel nochmal rausgedreht, und ja, schön, und jetzt, was soll ich jetzt damit? Also es bringt mir gar nichts.
Aber auch der 2010er hat eine lange, erschwerte Historie an Indizierung mitgebracht. Der Film ist bis heute in vielen Ländern, also wir sind jetzt wieder beim Remake, Leute, 2010, komplett verboten, oder nur stark gekürzt veröffentlicht. Deutschland gab es natürlich direkt Probleme mit der FSK. Er erhielt zuerst keine, weil die Gewalt als zu extrem bewertet wurde. Und damit er überhaupt erscheinen konnte in Deutschland, wurden zwei stark geschnittene Versionen veröffentlicht. Einmal eine FSK-Version mit etwa 13 Minuten Kürzungen und eine Spio-Version mit rund 4 Minuten Kürzungen. Heißt also, die brutalsten Szenen wurden entfernt, was natürlich dann den ganzen, die ganze Lore nimmt, sich den Film überhaupt anzugucken.
Wollte ich gerade sagen, was bleibt denn da noch übrig denn? Das ist ja
ganz genau. Das ist halt ein Schnitt. Ein Kunstprojekt von einem Regisseur wird geschnitten, somit entspricht es nicht mehr der Vision vom Regisseur, egal was man jetzt von der Vision halten möchte oder nicht, aber dann kann man es meiner Meinung nach auch gleich sein lassen, diesen Film zu gucken. Später wurde der Film auf den Index jugendgefährdender Medien gesetzt. Das bedeutet in Deutschland kein öffentliches Bewerben, Verkauf nur stark eingeschränkt und keine Präsentation im Handel. Es folgte 2012 sogar die gerichtliche Beschlagnahmung wegen der Gewaltdarstellung. Das ist eine der strengsten Maßnahmen im deutschen Medienrecht. Die Folgen, die daraus resultiert haben oder sind, ist, dass der Verkauf und die Verbreitung strafbar sind und dass der Film als juristisch gewaltverherrlichend gilt. 2020 wurde diese Beschlagnahmung dann aber aufgehoben. Damit konnte der Film wieder legal veröffentlicht werden, ähnlich wie das Original einige Jahre später. Es heißt nicht, dass ihr den Film bei Saturn kaufen könnt. Dem ist nicht so. Bei Saturn könnt ihr die 13-minütige FSK-Fassung kaufen, weil Saturn, Mediamarkt etc. nur Filme verkaufen, die von der FSK abgenommen worden sind. Eine kuriose Sache: Das Remake war teilweise weniger skandalös als das Original. Das klingt paradox. Aber viele Filmhistoriker sagen, dadurch, dass der 78er-Film mehr schockierte, weil er realistisch wirkte, und das Remake hier viel, viel stilisierter wirkte, eher wie ein moderner Horrorfilm. Dadurch wurde er zwar brutal gefunden, aber nicht mehr ganz so kulturell schockierend wie der ursprüngliche Film. Wie hast du das denn gesehen, nachdem du die beiden Filme dir angeguckt hast?
Ja, ganz genau. So sehe ich das ehrlich gesagt auch. Also der wirkt halt inszeniert, der 2010er. Wirklich wie so ein moderner Horrorfilm. Und ist jetzt nicht nur ein Wunsch gewesen, sondern danach kam ja dann anscheinend ja auch weitere Filme. Also wir wollen halt richtig Horrorfilm-Franchise-mäßig abgehen und haben sich einen Ast gefreut darauf, dass sie jetzt wissen, geil, wir haben jetzt unser Baby. Ja, und ja, stilistisch einfach, was ich ja immer ganz geil finde bei den 70er-Jahre-Filmen, immer dieses, also diese leichte Körnung, die warmen Farben. Ja, das ist ja dann komplett das Gegenteil bei I Spit on Your Grave 2010. Alles durch so einen typischen Blaufilter. Sehr digital wirkt es alles. Ja, viel mehr typisch klassische Steps und Soundeffekte und Musik. All die Sachen, die wir sonst nicht haben.
Voll. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und denkst du, dass, ich meine, man merkt es ja an irgendwelchen Lucifer Valentine oder Marian Dora Filmen, ja, die absichtlich den Film in schlechter Qualität produzieren, damit er halt so einen realistischen Eindruck bekommt. Denkst du daher, das Original, wenn er heute rauskommen würde, hätte er noch immer so einen krassen Impact? In der heutigen Zeit wie damals?
Nicht so, wie er inszeniert wurde. Weil am Ende, finde ich, nochmal auch einen wesentlichen Unterschied ist, die ganzen Hillbillies, ja, die im 2010 halt auch wirklich wie diese typischen Rednecks rüberkommen. Ist mir auch ein bisschen zu klischeehaft. So, weißt du, so, das spielt ja irgendwo auch, ne, auch das Setup ist ja mehr so irgendwie in Louisiana, irgendwo in Down South. Und das ist halt so, weißt du, diese Tabak kauenden, ja, weißt du, was ich meine?
So diese, ja.
Genau, wo du schon von vorne reist, die sind einfach böse Dudes so. Also du weißt, die sind einfach, bei den anderen im Original, das sind irgendwie, ist ein normaler Familienvater und sind irgendwelche Leute, die da in der Gegend wohnen, in dieser Kleinstadt, aber die wirken auch teilweise sehr jugendlich und kindhaft und unreif, das hat dadurch einen ganz anderen schockierenden Effekt, finde ich, als wie das The Orbius, so ey, gehe einfach nicht in diese Redneck-Gegenden. So. Aber das ist halt irgendwo, ich glaube, der Original ist irgendwo in Connecticut oder so gedreht worden, irgendwo in der, im Osten irgendwie. Und es sind so halt, ja, deine Tochter hätte vielleicht auch irgendwo mal einen kleinen Trip irgendwo ins Grüne machen können, in irgendeinem See. Und dann sind da auch angeblich ganz normale Dudes, aber die haben halt eben auch perverse Visionen und eine Vorstellung, wie eine Frau zu sein hat. Das wird übrigens ja auch im Original oft mal erwähnt, ne? So die Schuldzuweisung, so nach dem Motto, hey, ist doch deine Schuld, Mann, du zeigst doch so viel Fleisch, Alter. Was sonst du dich denn da und auf dein Boot da und zeigst deine Titten? Ja, es ist selbst schuld. Ne? Und ich glaube, dadurch ist das viel zu inszeniert, das Originale. Und
ich fand mal anders aufziehen auch müssen. Ja, ich fand tatsächlich auch im Original, da kommt sie halt an die Tankstelle und du hast den Tankwart quasi, der das Auto auffüllt. Dann hast du diese beiden Jungs hinten, die mit diesem Messer spielen. Und es kommt dir eigentlich alles erstmal sehr unwahrscheinlich vor. Ne? Und dann hast du halt, sie fährt dann zum Haus, weiter. Dann hast du halt diese Szenen mit den Jungs, also wir sind jetzt beim Original, wie die halt von Langeweile geprägt sind. Ne? Wie die halt wirklich, den Film habe ich im Kino jetzt schon zum zweiten Mal gesehen.
Genau, aber also einfach Jungs halt, ne?
Komplette Langeweile, ne? Und sich gegenseitig aufpushen und dann kommen sie halt zu sprechen auf the Big City Girl, ne? Wie sie denkt, sie kann hier ankommen und uns allen den Kopf verdrehen und dann stachen sie sich auf und sie ist doch nur hier, weil sie gesehen werden möchte und weil sie, ne? Und im Remake kommst du an und du weißt sofort, okay, klar.
Genau.
Obviously, jeder weiß, was A Spit in Your Grave ist, 2010er Remake und was passieren wird als nächstes. Aber du kommst an und es ist sofort so, okay, das sind die fucking Bad Guys. Und da wird noch nicht mal irgendwie erklärt, dass denen langweilig ist, sondern es geht direkt rein, wie sie diesen Fisch zerkloppen, also auch Bock auf Gewalt haben. Sie dann sagen auch von wegen, ja, und pass mal auf, dass wir keine Probleme mit der Tierschutzbehörde haben, weil der Typ hat alles filmt, der eine. Ne? Wo man natürlich dann auch ein bisschen so an dieses 2010er-Ding anknüpfen möchte, wo jeder sich endlich mal so eine Mini-DV-Kamera kaufen konnte beim Elektromarkt für 50 Mark oder sowas. Oder Euro damals, 2010. Und wo es dann halt direkt bei denen darum geht, okay, wir wollen sie jetzt hier für uns missbrauchen, die Frau. Ne? Direkt so, zack, es geht zur Sache. Ne? Das hat sich irgendwie für mich krasser und realistischer entwickelt im Original als im Remake. Weil im Remake, du wusstest direkt, worauf es ankommt, worum es geht. Und es ging quasi direkt gezielt los. Und beim ersten war dieser Torture Aspekt, diesen Terror, den sie um sie gemacht haben, ne, als sie da lag und dann sind sie vorbeigefahren. Dann haben sie erstmal, also im Original, diese Runden auf dem See gedreht mit dem Boot und sie hat sich belästigt gefühlt und ist dann ins Haus gegangen, hat sich quasi zurückgezogen, ne, und dann hat sich die Spirale der Gewalt halt immer mehr zugezogen bis zu dem Punkt, wo sie sich dann gesonnt hat auf ihrem Boot im Wasser und sie dann ja quasi gekidnappt haben.
Voll. Genau, das gibt halt im Original so eine dramatologische Zuspitzung, ne? Also die entwickeln sich dahin und dann kommt irgendwann beim Machen die Entscheidung, die nehmen wir uns jetzt vor, so. Ja, und bei dem anderen, finde ich, ist es schon so, die sind schon die Bad Guys die ganze Zeit. Mhm. Und da ist es dann halt auch wirklich, man merkt so, das wird nur noch jetzt in brutalster Weise halt durchgepeitscht, damit man dann nachher den Revenge mehr genießen kann. Ja, und der kommt dann fast schon zu kurz, würde ich sagen, persönlich.
Naja, dann,
wenn
dann
du schon so halt aufbaust.
Ja, ja, vor allem hast du dann natürlich auch im Original einer der größten Unterschiede zwischen Original und Remake. Du hast halt den korrupten Polizisten, ne?
Ja, genau. Remake.
Der auch Familienvater ist, Frau ist schwanger, hat eine 7-8 Jahre alte Tochter, die die Zulassung zu einer begabten Schule bekommen hat, weil sie wohl sehr smart ist, sehr clever ist. Und auf der anderen Seite hast du halt diesen Typen, diesen korrupten Polizisten, der halt ganz gezielt sich dann denkt, das Big City Girl, der zeige ich jetzt, ne, wie wir, ne, so nach dem Motto, bei euch in der Big City sind doch alles nur Faggots, ne, und hier sind richtige Männer und deswegen. Ne? Das ist so mit der größte Unterschied, dass quasi auch dieses Gefühl übermittelt wird, nobody's fucking safe. Ne? Even the law is gonna fuck with you. Ne? Und hilft dir nicht, sondern im Gegenteil. Ne?
Genau, das ist dann genau diese Aufzeichnung von diesen typischen Redneck-Hillbilly-Dörfern oder Vororten irgendwo down south. Mhm. Und das kennt man halt schon, ja, noch und nöcher in so vielen Filmen. Das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das hätte man, also wenn man es so realistisch und brutal wie den ersten und den irgendwie gerecht werden wollen würde, oder wenn es der Anspruch gewesen wäre, meine ich, dann hätte man vielleicht, wie du es vorhin gesagt hast, lieber da dann irgendwie mit billigeren Kameras oder aus irgendwelchen so Sneak-Kameraschatz, so das weiß ich nicht, weißt du, als ob jemand von irgendwo heimlich filmt oder weiß ich nicht was genau, aber es hätte es nicht definitiv nicht so wie so ein Film. Hier fühlt sich das so an, wie wir bauen jetzt auf dem Originalen auf und werden jetzt hier ein schönes Franchise durchpeitschen.
Wir machen jetzt irgendwie, na, jetzt die Frage natürlich auch, Remake. Was hätte sich eher angeboten? Ein Remake oder ein Reboot? Ne? Wenn man jetzt irgendwie, aber was willst du bei so einer Geschichte neu erfinden? Bei Rape Revenge. Ne? Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie so eine Geschichte erzählen kannst wie Sam Raimis Tanz der Teufel und das Remake von Fede Alvarez aus dem Jahr 2003, was ja ein richtig geiles Reboot war, weil das einfach neu erfunden hat, das Rad an der Stelle, oder neu interpretiert hat. Aber bei so einem Rape and Revenge ist es natürlich nicht möglich. Ich denke, das hätte im 2010er besser geklappt, wenn einfach hier weniger, also mehr auf auch dieses Dokumentarische gesetzt worden wäre, anstatt auf dieses, wir drehen jetzt hier szenisch nach Storyboard ab. Wir gehen sicher, dass alles immer düster und klaustrophobisch irgendwie ausgeleuchtet ist, dass das hier die schlechtesten Menschen auf der ganzen Welt sind und jeder weiß, worum es kommt und jeder wartet eigentlich nur darauf, dass es hier zum Revenge-Part kommt.
Ja, ich glaube auch, das ist nicht unbedingt, der Horror liegt ja in der Tat ja schon selber und die Revenge, die kann man ja auch komplett anders irgendwie durchziehen. Also ich meine, hätte es ja auch irgendwie die so verkaufen können, die Rapists, dass die halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, die hätten auch irgendwelche Businessmänner sein können, irgendwie, die irgendwelche Tankstellen besitzen und irgendwo in guten Positionen sitzen, weißt du, und dann fängt sie an, irgendeiner Form zu erpressen und oder den Kindern und den Frauen zu drohen und die noch mit rein, also hätte man noch eine ganz andere Dynamik reinbringen können, dann wäre es vielleicht wirklich eher so ein Reboot, aber ja, ich glaube, wir wiederholen uns jetzt, man merkt halt einfach, dass das einfach durchgepeitscht oder so.
Zugewollt.
Ja, voll.
Zugewollt. Voll, ja. Wir müssen jetzt hier einen absoluten Schocker hinlegen. Ob es denen gelungen ist oder nicht, das kann jeder für sich selber beantworten. Wie ich das Ganze sehe, das lösen wir dann, denke ich mal, zum Ende der Folge auf. Wie findest du denn hier, wenn man jetzt mal auf den direkten Vergleich zwischen Original und Remake drauf eingeht, beim Original hat sich Mare Zarkey im Schnitt dazu entschieden, keinen Soundtrack zu benutzen. Also er hat verschiedene Versionen mit Soundtrack ausprobiert, 3-4 Stück, aber es hat für ihn irgendwie komplett das Ganze, den ganzen Realismus, die ganze Glaubwürdigkeit, was er erreichen wollte, dieses Schockende genommen. Im Remake hast du jetzt das klassische, ich nenne es jetzt einfach mal, den Conjuring-Soundtrack. Es wird spannend, dann, es wird, es ist Verfolgungssinn.
Das meinte ich mit diesen Stabs, so, weißt du, diese Ding und diese.
Was findest du, was findest du da hat besser gesessen? Original oder Soundtrack? Original oder Remake, was den Soundtrack angeht?
Ja, also. Ja, da der im ersten halt kein Soundtrack vorhanden ist, gerade mir kurz beantwortet, ich finde das Original besser, weil es eben roher das Ganze macht, ne? Und das war halt eben auch zu dieser Videozeit eben auch genau die richtige Entscheidung.
Absolut, absolut. Ja, ein Soundtrack, der kann dann an der Stelle, wie gesagt, mehr kaputt machen, als einem lieb ist, nehme ich an. Nee, bin ich absolut bei dir, dass das...
So hat man halt eben das auch noch so ein bisschen, weil damals waren die Leute halt in der breiten Masse noch nicht so geschultes Auge, sage ich mal, um zu wissen, ob das jetzt, man hat ja damit gespielt, ist das real, ist das ein Snuff oder was ist das jetzt, ne? Und wie du vorhin auch gesagt hast, dass vielleicht einzelne Szenen wirklich gegen den Willen von Kermel Keaton vielleicht sogar gedreht wurden, wer weiß, also das ist diese Frage im Raum, Die hat das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen spannender und aufregender gemacht.
Camille Keaton meinte ja auch im Nachhinein, ne, die ist natürlich dann auch zur Kultfigur geworden, auch unter den Fans und im Horrorgenre allgemein. Sie meinte ja tatsächlich auch, dass es war zwar klar körperlich und mental natürlich für alle belastend, aber dass der Dreh an sich, ich will jetzt nicht sagen nett war, aber dass man halt zwischen den Szenen noch immer miteinander gescherzt hat und gut miteinander klargekommen ist und eher die Männer es waren, die auf den Druck der Darstellung, der Inszenierung nicht klargekommen sind, weil es ihnen einfach zu viel war, ne? Und dass sie eigentlich eher diejenige war, die da immer auch für, sag ich mal, Entspannung gesorgt hat. Gab auch Momente, wo Mary Zarki die Gemüter beruhigen musste, weil einfach auch die, also es ist alles nur aus Interviews und niemand weiß so ganz genau, was da wirklich dran war. Aber das dann auch vor allem, es gab halt auch ein, wie sagt man dazu, ein Codewort, sagt man das so, ein Codewort, ein
Panikwort,
das ihr gesagt wurde, falls es zu intensiv wurde und dann sofort alles Abbruch. Camille Keaton kein einziges Mal. Aber ja, natürlich, abgesehen davon.
Sie ist aber, glaube ich, auch einiges gewohnt, weil ich hatte mal so ein bisschen durch ihre Filmgeschichte mal so durchgeblättert und die hatte auch so ein paar Giallo-Filme und Edgar Wallace-Verfilmung und da war sie ja, glaube ich, auch öfter mal nackt am Set. Denn
ja, die hat tatsächlich ein halbes Dutzend italienische Horrorfilme gedreht davor.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und da ist Nacktheit halt auch immer zentral im Mittelpunkt irgendwie gewesen. Ich glaube, die konnte schon mehr damit ab, als, wie du schon meintest, die Jungs. Wie fandst du, ist mir gerade so eingefallen, weil da fand ich so schauspielerisch oder Unterschied so, wie fandst du den Disabled, so, also den, Original und
den Beeinträchtigten. Tatsächlich, ich fand, ich fand die Kameraarbeit im ersten krasser.
Ja, okay.
Als er dazu mehr oder weniger Peer Pressure und gezwungen wird, sich an ihr zu vergehen, finde ich die Inszenierung im Original krasser, weil dann hast du diese eine Kameraeinstellung, wo er seine Brille trägt und so ein bisschen so Fischaugenoptik, er so über der Kamera lehnt und den Akt vollbringt. Und das finde ich irgendwie krasser, ne? Wie er da aussieht und mit seiner Brille und dieses Hysterische und als im Remake, ne? Weil Remake, wir haben gerade drüber gesprochen, finde ich das einfach zu gesetzt, zu plastisch.
Zu oft gesetzt, ja. Also ich fand also jetzt die Rolle von diesem Matthew, fand ich den im Remake ein bisschen stärker, den Typen, weil der hat mich schon hart genervt teilweise weil mir ich spuck auf dein Grab Original. Ja, natürlich, Leid, das ist ja seine Rolle. Ich meine, das ist ja sein Schicksal, denn er wird ja von der Gruppe, in der Gruppendynamik da ja so mitgerissen und der will das ja gar nicht. Wobei im Remake finde ich klarer von Anfang an dem Zuschauer gezeigt wird, dass der Matthew definitiv dagegen ist und versucht auch sich zu wehren und sagen, lasst sie und so. Wobei hier im Original Richard Pace da sich da wirklich gezwungen fühlt und auch das gleich mitmacht, weil es halt selbstverständlich im Gruppenzwang sieht, dass er das machen
muss. Ja, der ist tatsächlich im Remake ein bisschen mehr, ne, ein bisschen direkter dabei, ne, während er ja auch im ersten Teil, im Original Probleme hat, das Ganze dann abzuschließen, ne, die sagen ja immer so, oh, you have to come und sowas, ne.
Den hat er
im Original nicht hingekriegt, weil es eben nicht ging und im Remake hat das dann tatsächlich hat es dann funktioniert und alle feiern ihn und alle finden es richtig cool und so. Also ja, relativ widerwärtig.
Ja, und der Matthew hat ja auch noch Matthew hat ja auch noch mal, im Original war das ja irgendwie so, dass er es ja nicht übers Herz gebracht hat, dann sie irgendwie zu killen, ne?
Stimmt.
Da hat ja noch mal eine Schlüsselrolle irgendwie, die kommt dann ja im Remake gar nicht, die nicht wirklich wichtig, weil sie ja von der Brücke selber springt ins Wasser, damit sie davon kommt, ne?
Du hast das im Original, sagen sie ihm, er muss sie umbringen. Sie geben ihm das Klappmesser, das Springmesser, sagen ihm, wo er zustechen muss. Quasi hier ist das Herz und da musst du hinstechen. Ne? Mhm. macht er nicht. Er wischt quasi,
wischt das Blut
von ihrem Gesicht ab, kommt dann mit dem blutigen Messer zurück und alle denken, geiler Typ, du hast sie umgebracht. Im Remake hast du anstatt das Tape. Ne? Weil der Typ filmt diese ganzen Sachen, die ganzen Gräueltaten, filmt er auf Tape.
Und ja, genau.
Der Polizist, archiviert
sie sich.
Ja, genau. Und der Polizist nimmt halt das Tape raus, zerstört es, bla bla bla. Was der Dicke ihm aber nicht sagt, ist, dass er das Tape schon längst rausgenommen hat und dass das ein anderes Tape ist, wo quasi nichts drauf ist. Ne? Und ja. Im Original merken sie dann, wollen sie dann die fragen sich, da sitzen halt im Diner und fragen sich so, ey, wieso ist das so ruhig hier? Wieso merken wir nichts davon? Das muss doch irgendwie auffallen, dass da eine tote Person liegt. Ne?
Ja,
was ist da los?
Ja.
Du musst doch anfangen zu stinken und sowas. Und daraufhin schickt der Anführer quasi, schickt halt seine beiden Lakaien los und die fahren mit dem Boot da lang und sehen sie da, wie sie halt da im Bikini liegt und sich sonnt. Ne, ja, super, ja, genau. Ne, weil ich mir auch dachte, so, alright, weißt du, fand ich auch cooler, ne, dass, wie sie einfach
ja,
da liegt, als ob
find
sie, she doesn't give a fuck and she's got it all figured out, so, ne.
Ja, ja.
Und tatsächlich kommen sie dann zurück und, ja, und gehen dann auf diesen Matthew ab, auf den Beeinträchtigten, weil er sie halt angelogen hat, ne, und im Remake ist es halt so, dass das vermeintliche Tape dann geklaut wird. Es wird quasi dem Polizisten seiner Frau zugeschickt. Da steht drauf Stanley's Vision, weil Stanley ist der Typ, der die ganze Zeit gefilmt hat.
Mhm.
Und er flippt dann aus, fährt mit Vollgas mit seinem Polizeiwagen zu den Jungs, zu diesen Hillbillies, sage ich mal, zu diesen Rednecks. Und ja, weil halt das Tape nicht zerstört wurde. Das ist
schön,
natürlich auch der Unterschied.
Schön hingefahren zu ihrem Trailerpark. Es ist ja auch wirklich so krass klischeehaft denn so.
Ja.
Ne? Und das fand ich dann halt eben. Ja, klar, genau. Die Rapists, die Leute, die so eine Vergewaltiger-Taten machen, das sind natürlich nur so eine. Und das fand ich, das macht das Original eben besser, denn das sind ja ganz normale Jungs irgendwo auf eine Art. So.
Und dann
also, das heißt normal, aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar. Und es gibt solche Menschen auf überall. Ne? Nicht nur da, aber
genau,
ja, es ist zu klischeehaft, weil dann hast du natürlich auch so einen kranken Bastard wie Harvey Weinstein auf der anderen Seite, der halt diese Power-Position komplett ausnutzt, der über Jahrzehnte lang irgendwie Frauen missbraucht hat, ne?
Das wäre doch ein Reboot-Material, ne? So ein Rape and Revenge auf einer ganz anderen Ebene. So Hollywood-Geschichte und daraus ein Rape and Revenge machen. Das wäre doch gut.
Und die Revenge findet dann im Knast statt, wenn er von irgendwelchen Leuten jeden Tag irgendwie in den Arsch gedingst wird und sowas, der Harvey sowas, weißt du, wie
das
er verdient hat.
Das wird wahrscheinlich passieren, ja.
Oh, schlimmer als der Tod, ey, ich sag's dir, ey. Ja.
Ja, aber ehrlich gesagt, so viel Leid, wie er gebracht hat, genieß deinen Aufenthalt, deinen Urlaub.
Definitiv, ey, have fun, ja, fat motherfucker. Ja. Irgendwie 30 Jahre hat er bekommen, glaube ich, ne, irgendwie sowas.
Oh, das weiß ich gar nicht, ne, ich weiß nicht. Ich weiß nur, sein Bruder irgendwie ist ja komplett raus aus dem Geschäft, ne?
Klar.
Die haben genug Kohle gemacht und
ja, der ist froh, dass er davon nichts mitgemacht hat und sowas, der Bruder. Ne? Also wer weiß es schon, ne? Aber egal, Hollywood ist eh hart verkackt, ey, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, das ist auch nur die Spitze des Eisbergs gewesen um Harvey Weinstein.
Ja, wer weiß. Die Einsteins, Weinsteins, Epsteins.
Ja.
Komisch, ne? Naja,
tatsächlich,
egal.
Wirklich, ey. Ja. Ja, wie hast du denn jetzt das hier alles aufgenommen? Wenn man jetzt mal so die Gewalt, wir sprechen jetzt mal vom Revenge-Part, wie hast du das aufgenommen, was die Gewalt angeht, Original versus Remake?
Also die Gewalt im Remake ist natürlich immens brutaler. Also es ist eben so inszeniert und das hat dann schon so ein bisschen... Ja, mit was kann ich das gut vergleichen? Also so richtig fallenstellend und das sind wirklich extrem, also das muss man dem lassen, da sind ein paar echt kreative Kills bei. Also das kann ich dem nicht wegnehmen, den Film.
Mhm.
Auch wenn es nur eine letzte halbe Stunde ist, ist es ja für die, Fun Fact auch so, wenn ich den anmache, meine Frau guckt so eine Rape and Revenge auf keinen Fall, kann ich auch verstehen, ne? Aber sie ist dann so im Nebenzimmer gewesen und hat dann gefragt, ist jetzt die Revenge? Weil zu dem Revenge-Part kommt sie dann ganz gerne rein und denkt sich so, ja, du kleiner Bastard, du kriegst jetzt, was du verdient hast, ja. Zum Beispiel die Szene von dem, wie hieß er jetzt nochmal, der das Video gedreht hat?
Stanley.
Und dass er da diese, von den Raben denn, ne? Also dass man denn dieses, die Fischeingeweide ihn, also erstmal macht sie ja ihn, nachdem sie ihn ja angebunden hat an diesen, ja, wie so ein Marterpfeil, also an den Baum, ne? Macht sie ihn ja diese Fischerhaken rein. Hey, you guys like fishing, right? Und dann schön in die Augenlider, ja, da haben wir auch schöne Practical Effects, nichts CGI-artiges, was ich sehr schön finde. Dann wird es hinter dem Baum fest befestigt, sodass er die Augen nicht mehr schließen kann. Und dann, I can't close my eyes oder it hurts und bla, ja, yeah, it fucking hurts. Und dann nimmt sie irgendwie vor ihm so einen Fisch aus, nimmt die Eingeweide und schmiert ihn erstmal so in die und unter die Augen, so, wo ich da auch erstmal dachte, okay, beim ersten Mal so, was ist jetzt dein Ziel? Und dann siehst du aber schon so die ersten Raben, ja, die da auf den Ästen sitzen und dann ja davon angelockt werden, denn so eine Augen, das ist schon für so einen Rabe so ein kleines Festmahl und das fand ich krass.
Anscheinend. Nee, tatsächlich, was das angeht, da bin ich ganz bei dir. Kreativität, muy bien. Durchführung, muy bien. Kreativität, muy bien. Und parallel hat man den anderen Typen, in der dann über einer Badewanne hängt und ja, auch sehr kreativ, hängt über einer Badewanne auf so einen Holzscheit, ne, liegt dann so einer Parallelen, seine Füße werden durch einen Stuhl gestützt, dann hat sie da so Holzscheide über die Badewanne gehängt, die Badewanne voll mit Wasser gefüllt und er muss sich halt durch eigene Körperkraft wortwörtlich über Wasser halten. Sie kümmert sich gerade um den Typen, um Stanley am Baum, hat ihn quasi für die Krähen vorbereitet, Augen mit Fischhaken auf, damit er ja auch hinschaut, damit er ja nichts verpasst. Weil es war mir auch ganz wichtig, während er sie gefilmt hat, als sich seine Freunde da an ihr vergangen haben. Und deswegen zahlt es ihm auf die Art und Weise halt zurück. Und der andere hängt dann halt über der Badewanne, ist schon halb am Absaufen, weil er sich mehr halten kann. Ah, nicht so schnell, nicht so eilig. Und dann kippt sie da so eine, ja, was ist das, so eine Säure rein?
Irgend ja, so eine Lauge, Säure,
so genau. So eine Lauge, genau. Ja, so ein Haushaltsmittel eigentlich. Und er kann sich nicht halten und kippt halt immer wieder rein und man sieht so Step by Step, wie so sein Gesicht wegätzt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hab's genossen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, satisfying, so richtig.
Ja, war, es war sehr, sehr satisfying, die so richtig leiden zu sehen. Und sie hat dann auch immer so gesagt, die haben mir alle irgendwie immer so individuelle Sprüche an den Kopf gehauen, während sie da
wurde, stimmt, von allen. Ne?
Und das hat sie dann, und dann, und ja, und das hat sie dann genommen und hat denen es dann so und hat sie so, also sie hat es dann, ich fand Sarah Butler eigentlich keine gute Schauspielerin, bis es dann wirklich zum dazu gekommen ist, ne?
Ja, da hat sie, das hat sie dann auch genossen, glaube ich. Also,
aber
also
das
auch wirklich
sie dann,
als Schauspielerin.
Ja, ja,
so.
Ich glaube auch. Ne? Also das habe ich ihr dann abgekauft und habe es tatsächlich auch genossen und habe mich dann auch wirklich für sie gefreut, als es dann soweit war, wie diese Schweinehunde so richtig krass dahin gerottet sind, sowas. Ne?
Stimmt, und guter Punkt, ne?
Voll. Ne?
Also
voll,
dass du meintest, dass die mit den individuellen Sprüchen auch nochmal konfrontiert wurden. So. Das war in dem Remake nochmal besonders. So hat jeder seinen ganz besonderen Tod bekommen, ne?
Ja, auf jeden, ne? Er halt mit, also der Stanley mit der Kamera, Augen aufgerissen, der andere, der fand sich irgendwie für den Schönling der Gruppe und sowas, ne? Dem wurde dann sein schönes Gesicht weggeätzt, ne? Dann hast du halt den Anführer, also nicht den, also Johnny, nicht den
also,
Polizisten,
ja,
sondern den anderen. Und dann hast du natürlich hier auch wieder diese typische, und sorry Leute, wir kommen auch gleich aufs Original zurück, aber da war einfach, ist einfach so viel mehr zu berichten im Remake als im Original, was die Revenge-Szenen angeht, ne? Dann hast du diese typische Torture-Szene, wo er dann da hängt, nackt, ne? Ihm werden die Zähne ausgerissen mit einer Zange, ein nach dem anderen. Und der hat noch immer die Eier in der Hose, literally zu sagen, you fucking bitch und bla bla bla.
Aber
bis sie dann, aber, ja.
Aber er pisst sich ein.
Stimmt, ja. Er pisst sich ein und sie feiert es natürlich, ne? Also deine Freunde waren krasser als du. Die haben sich nicht eingepisst, als ich sie getötet habe. Ne?
Ja.
Und dann you fucking bitch, you fucking whore. Dann geht sie nach hinten zum Raum und kommt mit dieser riesigen Heckenschere an. Und dann er so, oh, jetzt weiß er, fuck. Und dann gibt's hier den einzigen Kill, der auch im Original zu sehen ist, die Kastration.
Ja.
Schwupps, zack, Pimmel ab, sterben durch Verbluten.
Ja, ist ja auch so ein Kill, den, glaube ich, jede Frau als erstes immer sagt, wenn ich mit irgendwie, wenn irgendwas rape, ja, Pimmel ab. Da geht so die Gewaltspirale im Kopf selber auch so ab. Aber dann halt auch, ja, irgendwie berechtigterweise. Ich meine,
ja, 100%.
Diese Menschen, die so eine Sachen durchleben mussten, Alter, die mussten ja auch ihr Leben lang mit den ganzen Folgen, ja, weiterleben, ne?
Hundertprozentig, Digga, hundertprozentig, ja.
Ja. Krasser Schnippschnapp auf jeden Fall.
Ja, krasser Schnippschnapp. Also, und dann, ja, langsamer Tod, ne? Und schmerzhaft und langsam und ja, so wie es so einer verdient hat, würde ich mal sagen an der Stelle.
Bester Schnitt im Film, muss ich sagen.
Das ist ja der beste Edit, definitiv. Ja, dann haben wir natürlich auch noch den Polizisten. Da habe ich mich tatsächlich auch sehr gefreut.
Das war auch so krass, Alter. Das ist schon kreativ gewesen, ey.
Da meinte er noch so, als er sich an ihr Vergangenheit so, ah, don't worry, I'm an ass guy, ne? Und,
ja, sorry girl, ja genau. Und dann spuckt er sich nochmal auf die Hand und dann, I'm an ass guy.
Ne, und ne, so halt. Und dann bindet sie ihn halt auf so eine Konstruktion fest und schiebt dann halt seine Schrotflinte in den Arsch. Sorry, I'm an ass guy, ne?
Genau, ist doch das, was du gesagt hast.
Und steckt dir da halt diesen 40-Zentimeter-Lauf in den Arsch rein, weißt du?
Krass, ja.
Habe ich tatsächlich auch sehr genossen, habe ich gefeiert an der Stelle. Ist vielleicht
deeper.
Ja, genau. Ne? Und rammt es dann so richtig rein, ohne Spucke diesmal. Ne? Und hat dann halt Matthew auf der anderen Seite zu sitzen mit einer Seilkonstruktion um sein Handgelenk, das dann irgendwie an die Tür geht und zum Ablauf der Shotgun. Er ist noch benommen von ihr und wenn er quasi sich bewegt oder die Handbewegung macht, dann macht's Peng. Ja, ja. Und dementsprechend geht sie dann raus.
Dementsprechend macht's Peng.
Und du siehst dann ihr Gesicht. Du siehst dann ihr Gesicht, wie sie da sitzt und dann macht's, Matthew wird wach. Es macht Peng. Du siehst nur so Batsch, wie die Kugel oder wie die Schrot in den Oberkörper von Matt, er quasi stirbt. Und dann siehst du so ein Close-up auf das Gesicht vom Polizisten, wie so seine Augen so völlig so rot angeschwollen sind. Der hat quasi den dicken Pumpgun-Shot, den Arsch hochbekommen durch den ganzen Körper. Und dann siehst du bei ihr ein ganz kleines Lächeln nach dem Knall und der Film ist vorbei.
Ja, aber mehr brauche ich dann auch nicht mehr. Dann ist auch alles klar, ne? Also jeder hat sein Fett abbekommen.
Ja, und im Original war es dann halt alles, na klar, auch der Zeit bedingt, alles etwas, ja, ich meine, ich wollte jetzt sagen, irgendwie nicht so ganz spektakulär, aber das kann man in diesem Kontext irgendwie nicht sagen, es fühlt sich falsch an, sondern da war es halt alles anders gestellt. Sie hat hier auch kreative Kills angesetzt, und für mich einen auch der verstörendsten Racheakte vollzogen. Und zwar die Szene in der Badewanne, die improvisiert war auch. Ne? Erstmal finde ich krass, wie sie ganz femme fatale-mäßig da sich dann erholt hat quasi vom Ganzen. Ne? Und inwiefern man das sagen kann, erholt hat. Ne? Aber sie sich dann quasi diese Aufgabe gemacht hat, jetzt bringe ich euch alle um und den eiskalten Plan durchzuziehen, also dann sie dann zur Rache, zum Racheengel wird, beziehungsweise zum Blood Angel.
Blood Angel, ja. Ja, genau.
Genau. Ja, und dann da sitzt mit dunkler Sonnenbrille, dunklem Haartuch und sowas, ne? Und dann verführt sie den einen quasi, er tappt quasi in ihre Venusfalle, ja, der Johnny von der Tankstelle, der Hauptpeiniger. Massiert ihn so im Intimbereich in der Badewanne, ne, beide nackt und sowas, ne? Und ohne es zu merken, weil auch alles schön, ne, vom Badewasser, warm, Schaum und sowas, zack, schneidet sie dann seinen Schwanz ab in der Badewanne, geht raus und bevor er checkt es erst gar nicht, ne, weil es alles, ne, wie gesagt, die Situation, schließt ihn in den Bad ein und lässt ihn dann verbluten und dann sieht man am Ende nur noch so eine, seinen Körper, also dieses, was ich also, am krassesten finde an dieser Szene, ist die Geräuschkulisse.
Ja, klar.
Wie er immer panischer wird, dass er checkt, fuck, ich blute hier gerade aus. So, ne?
Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, das war mir jetzt so neu, so, dass die improvisiert war, aber das erklärt so einiges. Das da denn vielleicht auch ganz gut, weil schauspielerisch sind die ja alle nicht die grandios gewesen, sage ich mal. Obwohl der Aaron Tabor, der den Johnny spielt, der war noch ganz okay, fand ich. Und dass die Szene, wie sie ja erstmal ja ihn ja, hat sie ihn ja von der Tankstelle ja erstmal mit einer Waffe ja bedroht und er dachte, er wird dann irgendwo abgeknallt, ja, und dann macht sie aber etwas, was erstmal sehr verstörend ist und weird wirkt, so
voll.
Sie verführt ihn nochmal.
Ja.
Und man denkt so, du hättest doch jetzt die Chance, aber vielleicht ist hier auch in dem Moment eingefallen, das ist noch nicht genug. Ich kann dich jetzt nicht nur einfach abknallen. Du kommst mir so, kannst du mir nicht davonkommen, weil die ganzen Qualen, die ihr mir angetan habt, ne, die haben sie ja nicht nur einmal vergewaltigt, ne, sind ja alle rübergerutscht.
Ja.
Und dann in dieser Badewanne und dann hat sie da das Messer so unter dem Fußhandtuch, also unter die Matte ja so versteckt und hat sich ja die Haare noch so schön hochgesteckt und steigt in die Badewanne, hat nochmal gecheckt, ach, du hast also auch Kinder und da hast eine Frau, ach, ist ja interessant. Und dann bedient sie ihn so ein bisschen unter dem Badeschaum, wie du es ja gesagt hast. Und das fand ich einen auch so krass, weil ich glaube, es gibt keinen Mann, der nicht in dem Moment gedacht hat, oh, fuck, Alter. Auch wenn ich jetzt nicht mit den Mitleid hatte. Aber das, wie er sagt, so, oh, it's so good that it even hurts. Oder irgendwie so sagt
was
er,
ist,
ja.
Was krass ist, was ich krass finde an der Szene, ist, dass er sich in der Vergewaltigung gerechtfertigt fühlt, ne? Weil er halt meinte, wie auch im Remake, ja, aber du bist doch dran schuld, du hast doch das Kleid getragen und es war hier ein Kleid, so, ist ja auch ist auch scheißegal, ob es jetzt Mini-Kleid ist oder über die Knie geht, in dem Fall war es über die Knie, ja, du hast doch absichtlich deine Beine gezeigt, du wolltest doch das provozieren, du hast uns dazu gebracht, also völlig
sowas. Genau, das meinte ich ja mit dem, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses, dass ja generell oft von, ja, manchen Leuten, also auch dummen Leuten, muss ich sagen, dann immer dieses Argument kommt, so wie, ja, Frauen sind ja teilweise auch selber schuld, ja. Wenn sie sich so anziehen und sich so benehmen, ja, dann müssen sie sich nicht wundern.
Ich finde es so krass, eine Frau trägt im Sommer einen Tanktop, weil es fucking heiß ist, Alter, und Leute sagen so, ja, du rennst doch so rum, ne, ist doch deine Schuld, ne, dass dir hergegriffen wird und sowas. Fucking crazy, what the fuck?
Aber es sind halt dumme Menschen, die tatsächlich oft so eine dummen Sachen halt auch nachplappern und damit dann ihren schlimmen Taten dann auch noch legitimieren und so. Das ist
Und auf jeden Fall ist es dann so, dass er sich dann halt gerechtfertigt fühlt, ne? So nach dem Motto, ja, du bist doch dran schuld und sie ihm auch das Gefühl gibt, ja, so, die sagt zwar nicht, aber ja, du hast recht, ne? Dann nochmal über seine Familie. Familie und ja, wie alt sind denn die Kinder? Und er dann so, ja, ich möchte jetzt aber nicht über meine Frau reden. Und sie dann so, also sie ist eine richtig eiskalte, schwarze Witwe, sowas, ne?
Ja.
Und dementsprechend, wenn du mich fragen würdest, was für mich der krasseste Kill war im ganzen Film, der krasseste Revenge-Act, dann ist es tatsächlich diese Szene aus dem Original, die Kastration in der Badewanne.
Unterschreibe ich.
Ja.
Also du willst bestimmt mir die Frage gleich aufstellen, sag ich jetzt mal. Und ich gehe dir schon mal voraus. Unterschreibe ich. Ist für mich die und vielleicht gerade wegen diesem Spannungsaufbau und wie sich das dieser Kill sich ja Zeit genommen hat, ne? Und sie schließt ja dann, nachdem sie ihn ja den Schwanz abgeschnitten hat und er das ja erst gerade noch so realisiert, sie wirft ihn ja den Schwanz auch noch so hin, ne? Ich mich noch richtig erinnern kann. Und dann macht sie ganz gechillt, weil er ist ja beschäftigt, das erstmal festzustellen, ganz gechillt, ihren Bademantel über, zieht sie über oder ihr Nachthemdchen da und dann schließt sie das Badezimmer ab und geht einfach runter und man hört so, während sie unten sitzt noch, das Gerümpel und die Geräusche und you fucking city whore und weiß ich was und dann sieht sie ihn ja dann irgendwann, wie er da ganz bleich ausgeblutet und mit so einem Sabberfaden noch da so hängt, ne? Also das fand ich auch, finde ich auch die stärkste Szene. Also jetzt auf jeden Fall, du findest das jetzt die beste von OG und Remake oder jetzt nur von OG?
OG und Remake.
Ach ja, tatsächlich, okay.
Ja, weil es einfach auch die Entstehungsgeschichte her so, ne? Also viele Kritiker nannten diese Szene später auch als den Wendepunkt im Film, weil hier endgültig klar wird, dass Jennifer Hills ihre Täter systematisch töten wird. Und hier hat sie ja mit dem Haupttypen angefangen und macht sich später erst Matthew, dann der und dann die anderen beiden. Ne?
So rum
war's. Und was ich hier halt auch, wie gesagt, auch am krassesten finde, ist, dass der Schauspieler Aaron Tabor, wie gesagt, es ist improvisiert und es kommt halt so gut rüber, weil er im letzten Moment erst so bemerkt, dass er jetzt sterben wird an Verblutung, weil sie seinen Cock abgeschnitten hat, sowas. Ne? Und diese Geräuschkulisse ist einfach, diese so Realisation, dass er im letzten Moment, ne, denkt so, wow, ne? Und laut Interviews war es so, dass diese Szene erst ganz kurz vor der Aufnahme ihm erklärt wurde, was jetzt passiert. Und also, was dann nochmal verstärkt hat, dass seine Reaktion so besonders panisch und authentisch rüberkommt, weil er halt nicht Zeit hatte, drüber nachzudenken, sondern intuitiv gehandelt hat. Und als er dann gemerkt hat, okay, ich bin hier eingeschlossen und ich verblute hier gerade und übrigens mein Schwanz liegt da auf dem Badezimmerflur.
Ja. Ne? Ja. Das war auf jeden Fall für Johnny ein Plot-Twist. Ne? Denn das er dachte ja, vom Erotikfilm zum Splatterfilm. Ne? Also, ja.
Leute, wie ihr ja wisst, machen wir so eine Original versus Remakes immer mit so einem Punktesystem. Also da, wo wir jeweils einen Punkt vergeben an Härte, an Inszenierung, an Darsteller, ne, und somit den Gewinner aus dem Original versus Remake hervorheben. Da wir jetzt aber, das jetzt so ein krasses Thema ist, auch ein ernstes Thema, haben wir uns irgendwie dazu oder fühlen uns dazu angehalten, das nicht durch ein einfaches Punktesystem mit zu bewerten, sondern einfach unsere Meinung wiederzugeben, wie wir diese Filme finden, welcher für uns besser gesessen hat, weil ob es jetzt ein guter Film ja oder nein, kann man einfach so nicht sagen, ne? Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, kein Punktesystem heute anzuwenden, beim nächsten Mal gerne wieder. Aber von daher die offene Frage an dich, Serkan, welcher Film war für dich der krassere, der beeindruckendere? Welcher Film hat es geschafft, dir auch eher den Magen umzudrehen?
Also ich möchte nur gerne vorab nochmal, ich unterschreibe erstmal alles, was du gesagt hast, das haben wir vorher auch abgesprochen, ich finde es einfach geschmacklos, jetzt da irgendwie so wirklich ein Rating anzusetzen und jetzt hier über Gore und Szenen einzeln jetzt noch so eine Bewertung. Ich finde einfach, filmisch gesehen, finde ich beide Filme nicht besonders, Punkt, nicht besonders. Also ich finde sie beide nicht besonders, ja, weder noch, aber wenn ich zwischen beiden entscheide, einfach aus der Geschichte her, muss ich einfach den OG hier die Blumen geben oder den Kudos, weil einfach das ein Video nasty ist mit so einer und so einem Independent-Film, mit so einer Geschichte. Das andere ist halt einfach nur so ein Abziehbild und zu inszeniert, was wir vorhin alles gesagt haben, also OG nochmal kurz.
Ja, da bin ich bei dir, da gehen wir d'accord. Ich finde auch, das Remake ist so bewusst, also klar, das Original auch, aber so bewusst auf so, okay, wir müssen jetzt hier schocken und wir müssen hier jetzt noch mehr Härte und Brutalität und sexuelle Gewalt reinbringen, das alles noch krasser machen, hat für mich nicht so gut funktioniert wie im Original. Original hat mich tatsächlich auch im mehr, also fand ich krasser, alleine wegen dieser dokumentarischen Art und Weise, wie es gedreht wurde, mit geringen Mitteln, mit unbekannten Schauspielern, beziehungsweise irgendwelchen, ne, Laiendarstellern. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Remake auch so war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin bei dir und daher halte ich das Original für den eindringlicheren Film. Wobei ich aber auch sagen muss, nachdem ich den Remake, beziehungsweise den Rewatch von beiden gemacht habe, dass es nicht jetzt Filme sind, die jetzt irgendwie regelmäßig in meinem Player landen werden.
Es gibt andere Revenge-Filme, ohne jetzt Grape vorzusetzen, einfach die mir mehr geben. Deswegen bin ich jetzt auch kein großer Fan, aber ich verstehe die Geschichte dahinter.
Ja.
Ja.
Voll. Ja, cool, Alter. Dann haben wir das Thema auch abgehakt. I Spit in Your Grave von Zermarky aus dem Jahr 1978 und I Spit on Your Grave aus dem Jahr 2010 von Stephen R. Monroe. Hast du noch was zu sagen oder wollen wir die Folge zumachen für heute?
Na, nur ein Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ansonsten
auch
tschüss.
Von, Ja, auch von meiner Seite aus, danke. Ey, kommentiert doch mal gerne bei Instagram oder bei Spotify, Amazon oder Apple, wie eure Meinung so zu dem Film ist, ob der Film den Kultstatus gerecht ist oder überhaupt nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Peace. Ciao.